Es ist ziemlich unscheinbar, aber lebenswichtig. Seegras, das ist sowas wie die grüne Lunge der Meere. Lange unterschätzt und teilweise auch entfernt, gelten solche Seegraswiesen heute als Schlüsselfaktor beim Klimaschutz. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ihr kennt Seegras wahrscheinlich nur so ein bisschen als, ja, so ein bisschen nerviges, angeschwemmtes Gestrüpp am Strand, wenn ihr mal im Urlaub seid. Das wickelt sich so um die Füße, man latscht da durch, ist es ein bisschen eklig, aber tatsächlich bildet das Zeug unter Wasser so richtig grüne Teppiche. Und Seegras entpuppt sich bei genauerem Hinsehen eben als hochkomplexes Ökosystem. Seegras bildet regelrechte Wiesen am Meeresgrund und die sind voller Leben und, wie man mittlerweile weiß, auch von großer Bedeutung für unser Klima. Sie speichern nämlich CO2. Forschende in der Ostsee wollen deshalb herausfinden, wie uns dieses, ja, Moor im Meer, wenn man so will, künftig beim Klimaschutz helfen kann. Und deshalb pflanzen sie Seegras neu an und untersuchen, wie die Pflanzen Hitze, Umweltstress und Klimawandel überstehen können. Und genau darüber will ich sprechen, und zwar mit Andreas Jahn. Der ist Biologe und Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft. Hallo Andreas.
Hallo Marc.
Andreas, starten wir vielleicht mal so rein. Was ist denn Seegras genau überhaupt?
Nun, Seegras ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Seegras ist nämlich nicht, wie man vielleicht meinen würde, Algen, sondern das sind tatsächlich Blütenpflanzen. Blütenpflanzen, die unter Wasser im Meer wachsen. Und zwar eben als weltweit, also auch in Nord- und Ostsee, im Mittelmeer. Ich finde, du hast es ja schon beschrieben. Von den Strandurlauben kennt man das ja. Also bis zu Tiefen von etwa 10 Metern. Es hängt halt davon ab, wie klar das Wasser ist, also wie weit das Licht halt noch reicht. Und in diesen Küstenregionen gedeihen halt diese Seegraswiesen.
Und diese Wiesen, man kann das wirklich so ein bisschen als Wiese bezeichnen. Die wurden früher, ja, sag mal, anders wahrgenommen. Also die sind auch stark zurückgegangen, habe ich in eurem Artikel gelernt, ne?
Ja, das ist richtig. Also früher haben sich natürlich vor allem erstmal Meeresbiologen dafür interessiert. Also im Grunde genommen als botanisches Kuriosum. Ursprünglich sind sie aus Landpflanzen entstanden, die wieder zurück ins Meer gewandert sind. Und dabei gibt es natürlich dann auch ganz interessante Anpassungen, zum Beispiel die Bestäubung unter Wasser. Man spricht tatsächlich von Unterwasserbestäubung. Man kennt das ja, das Gegenstück, die Windbestäubung, was ja bei Nadelbäumen so der Fall ist. Und hier wird eben halt der Pollen unter Wasser verbreitet. Also die Blüten sind da sehr unscheinbar. Und du hast es auch in deiner Anmoderation beschrieben, dass man früher, dass viele Küstenorte, also gerade Badeorte, das eher als lästig empfunden haben, weil die Strände dann vermeintlich verschmutzt sind, weil das so ein bisschen eklig ist, wenn man so durch dieses Seegras wartet. Und es wurde sogar teilweise das Seegras dann beseitigt. Und inzwischen ist es tatsächlich stark bedroht. Vor allem erstmal durch die Umweltverschmutzung. Also hier ist in erster Linie die Landwirtschaft zu nennen, weil durch Landwirtschaft, intensive Landwirtschaft, wird Dünger, also Nährstoffe, Phosphate, Nitrate ins Meer gespült. Und dann gedeihen natürlich auch Algen. Und diese Algen, die wuchern teilweise eben halt über das Seegras, also größere Algen oder auch eben halt auch das Plankton und nimmt damit dem Seegras das Licht weg. Und dann hat es natürlich, wenn es kein Licht mehr da ist, dann hat es keine Überlebenschance mehr. Insofern sind weltweit bis zu 90% der ursprünglichen Seegrasbestände schon verschwunden. Und auch im Bereich der deutschen Ostseeküste ist es nicht ganz so dramatisch, aber da geht man auch von einem Verlust von 60% aus. Also das ist schon erheblich.
Ja, Wahnsinn. Also 90% weltweit. Das ist schon krass, vor allem, weil man jetzt eben so langsam merkt, die haben ja ökologisch gesehen eigentlich eine ziemlich große Bedeutung, diese Seegraswiesen. Warum denn?
Ja, erstmal ist es natürlich eine rein physikalische Wirkung, die sie haben. Sie wirken als Wellendämpfer. Das heißt, es ist für den Küstenschutz, so wie auch Korallenriffe ja auch ähnlich, spielt es für den Küstenschutz eine wichtige Rolle. Seegräser nehmen ja auch Nährstoffe auf, gelöste Nährstoffe aus dem Meerwasser und bauen das im eigenen Organismen ein. Dadurch steht es natürlich wieder an anderen Organismen, die dieses Seegras fressen, zur Verfügung. Und deswegen gibt es auch eine große Artenvielfalt hier. Man hat, also es ist so ähnlich wie in einem Wald. Die Seegraswiesen bilden eine dreidimensionale Struktur, einen Lebensraum, wo sehr viele Tiere sich verstecken können und eben halt auch was zu fressen finden. Also man Muscheln, Krebse und natürlich sehr viele Fische, zum Beispiel die Seenadeln, die ja auch stark bedroht sind, leben gerne in Seegraswiesen. Und insofern sind solche Seegraswiesen auch eine Kinderstube für die Fische, wie zum Beispiel für den Hering. Also die Heringe laichen dann in den Seegraswiesen und da schlüpfen dann die Larven und wachsen dann voran. Und eine ganz wesentliche Funktion: Seegras macht natürlich Photosynthese. Das heißt, es nimmt Kohlenstoffdioxid auf und gibt Sauerstoff wieder ab. Und das ist natürlich jetzt für unser Klima eine ganz wichtige Rolle.
Ja, genau. Und darum geht es ja auch bei euch bei Spektrum der Wissenschaft im Artikel. Erzähl doch mal, wie könnte Seegras denn jetzt zum Beispiel beim Klimaschutz helfen?
Ja, also dadurch, dass es dieses Kohlenstoffdioxid aufnimmt und Sauerstoff wieder abgibt, hat es natürlich einen wichtigen Beitrag für den Kohlenstoffhaushalt der Erde. Jetzt ist es aber noch anders als im Wald, kommt jetzt noch eine Besonderheit hinzu. Wenn nämlich das Seegras abstirbt, lagert es sich ja unten auf dem Boden an. Und da ist aber eben wenig Sauerstoff. Und das heißt, diese Biomasse wird im Gegensatz zum Waldboden nicht wieder abgebaut. Dann würde ja auch wieder CO2 entstehen durch den Abbau. Das heißt, es lagert sich unten und damit ist der Kohlenstoff aus der Atmosphäre rausgefiltert. Insofern ist das, was du in deiner Anmoderation gesagt hast, das Moor im Meer, genau das richtige Bild, weil hier genau das Gleiche passiert wie beim Moor. Was ja auch so funktioniert, dass der Kohlenstoff nicht wieder in die Atmosphäre gelangt, weil es halt luftdicht abgeschlossen ist. Und man schätzt so, dass weltweit unter günstigen Bedingungen könnten bis zu 340 Megatonnen Kohlenstoff in Seegraswiesen gespeichert werden. Das entspricht ungefähr der Hälfte des CO2-Ausstoßes in Deutschland.
Der Hälfte?
Ja, also insofern kann das natürlich nicht unser Klima retten, aber es kann natürlich einen wichtigen Beitrag leisten, wenn man diese Seegraswiesen wieder schützt und wieder aufbaut.
Ja, absolut. Also man muss ja eh Puzzleteile zusammensetzen, um sich dann diesem Problem Klimakrise zu stellen. Und wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über die Bedeutung von Mooren. Deswegen hat mich das hier auch so ein bisschen daran erinnert. Genau. quasi eine CO2-Senke in dem Sinne, ja?
Genau.
Und wie genau funktioniert das denn, dass das Seegras das CO2 da speichert? Also du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, ne?
Ja, genau. Also der wesentliche Punkt ist halt, also man spricht deswegen sogar auch vom blauen Kohlenstoff. Das ist der Kohlenstoff, der durch solche Ökosysteme, das Korallenriffe oder Mangrovenwälder ist auch ein wichtiges Ökosystem, was eben halt durch Photosynthese Kohlenstoff aufnimmt. Aber der Kohlenstoff verbleibt im System und wird durch Abbau nicht oder nur sehr wenig wieder abgegeben. Und deswegen hat es natürlich eine ganz wichtige Rolle, wie du schon gesagt hast, als Kohlenstoffsenke, so wie an Land die Moore, die ja auch lange unterschätzt wurden in ihrer Bedeutung für das Weltklima.
Jetzt haben wir schon ein Forschungsprojekt in der Ostsee angesprochen. Also erzähl doch mal so ein bisschen, was schaut man sich denn da jetzt an unter der, ich sag mal, Prämisse Seegras als Klimaschützer?
Also unser Autor Thorsten Reusch ist Professor am Geomar in Kiel, beschreibt in seinem Artikel da mehrere Projekte, die da beschrieben werden. Eins, das hört auf den Kürzel ZOBLUK. Das steht für Zostera Marina. Zostera Marina ist der wissenschaftliche Name für das gewöhnliche Seegras in der Ostsee. Zostera Marina als Blue Carbon Kohlenstoffspeicher. So kommt also dieses Kürzel ZOBLUK zustande. Und da will man genau bilanzieren, wie viel CO2 wird denn gebunden und wie viel wird wieder abgegeben. Und da muss man natürlich sehr genau messen. Es gibt aber noch andere Projekte, wo es auch darum geht, die Toleranz gegen Umweltfaktoren zu untersuchen von Seegras, weil man da auch sehr wenig weiß. Da ist ein ganz wichtiger Faktor, ist da die Temperatur. Und vielleicht das wichtigste Projekt, was in dem Artikel halt beschrieben wird, ist das Projekt SeaStore, wo mehrere Universitäten beteiligt sind. Und da geht es tatsächlich um die Wiederaufforstung im Meer sozusagen. Also wie man eben halt Seegraswiesen nicht nur schützen kann, sondern sogar auch wieder zurückgewinnen kann und sie dann eben halt wieder bepflanzen kann.
Ja, sehr interessant, woran da so gearbeitet wird. Gleichzeitig, das ist ja der interessante Zusammenhang, Ist es so, dass Seegras nicht nur eine mögliche Unterstützung bei der Bekämpfung der Klimakrise sein kann, sondern es ist auch ganz konkret, also die Bestände sind ganz konkret bedroht von der Klimakrise, ne?
Ja. Da ist natürlich auch wieder mal der wichtige Faktor Temperatur. Die Forscher um Thorsten Reusch haben also herausgefunden, dass haben also direkt Messungen gemacht, dass über ab 25 Grad Wassertemperatur wächst das Seegras nicht mehr und stellt weitgehend die Photosynthese ein. Das heißt, da ist schon mal eine Schutzfunktion verloren. Und ab 27 Grad stirbt es ab. Und das heißt, wenn die Meere sich erwärmen, und das ist halt gerade in der Ostsee als kleines Binnenmeer, kann man das verstärkt feststellen, geht es dem Seegras schlecht. Und natürlich auch indirekte Wirkungen von der Klimaveränderung sind natürlich, dass es mehr Stürme gibt und dadurch werden natürlich auch Seegraswiesen zerstört.
Und was könnte man dagegen tun?
Ja, der wichtigste Punkt ist natürlich Klimaschutz, weltweiter Klimaschutz und auch Umweltschutz. Also auch da die Landwirtschaft, die muss natürlich was tun, dass eben halt nicht mehr so viele Düngemittel ins Meer gespült werden. Also das Meer ist halt nicht die Kloake der Industrieländer. Also hier muss sich schon erheblich was ändern. Und eben halt der nächste Punkt ist, dass man versucht, die bedrohten Seegraswiesen stärker zu schützen und wieder anzupflanzen.
Ja, und da also sind wir wieder bei diesem Forschungsprojekt auch in der Ostsee, ne?
Genau.
Das ist, vielleicht um das nochmal ein bisschen genauer zu verorten auch, das ist bei der Ostseeinsel Fehmarn, kennen die einen oder anderen vielleicht auch vom Urlaub. Und der Versuch ist quasi wirklich da, Seegraswiesen, du hast es wieder aufforsten genannt, ja? Oder renaturieren, habe ich glaube ich irgendwo auch gelesen. Also was konkret wird da gemacht?
Die Forscher setzen also dafür Forschungstaucher ein und sie legen dann also unter Wasser auf dem Sandboden so wie so ein Schachbrettmuster, so werden eben halt so kleine Parzellen gemacht und da tatsächlich Ableger, die sie im Labor gezüchtet haben, werden da eingepflanzt. Also man macht da so ungefähr 5 bis 7 von solchen Ablegern pro Quadratmeter und wenn man das dann schön wachsen lässt, kommen da also bis zu 400 Pflanzen pro Quadratmeter raus. Also es funktioniert.
400 Pflanzen pro Quadratmeter, das ist natürlich heftig, ja gut.
Ja.
Und wenn man jetzt, ihr habt euch das ja angeschaut oder euer Autor auch, wie konkret sieht denn die Arbeit dort aus?
Unser Autor Thorsten Reusch setzt dann Forschungstaucher ein. Diese Forschungstaucher nehmen natürlich eben halt Seegraspflanzen heraus, um sie eben halt auch im Labor dann weiter zu züchten. Aber was ganz wichtig ist, sind natürlich erstmal Messungen, vor allem Temperatur. Das heißt, wird sehr kleinteilig, werden also dann so Logger ausgelegt, die dann die Temperatur aufzeichnen, die dann halt von Forschungstauchern wieder rausgenommen werden müssen in regelmäßigen Abständen, um die Daten dann herauszulesen. Es geht aber natürlich auch um Sauerstoffgehalt und Salzgehalt. Und es werden sehr viele Proben genommen, erstmal mikrobielle Proben, also welche Bakterien und welche Mikroorganismen wachsen mit dem Seegras zusammen. Und was auch ganz wichtig ist, genetische Analysen, weil man sich eben halt dadurch auch erhofft, dass man guckt, welche Gene sind halt für zum Beispiel für Temperaturresistenz spielen da eine wichtige Rolle, um da vielleicht dann wieder temperaturresistente Pflanzen züchten zu können.
Ja, also wenn ihr euch das nochmal genauer anschauen wollt, Spektrum hat wie gesagt so einen Einsatz auch begleitet und ihr könnt da ein bisschen genauer sehen, auch auf Fotos und so, wie es da zugeht. Wirklich sehr, sehr interessant. Und Andreas, dich würde ich zum Abschluss, glaube ich, gerne fragen. Also ich hatte wirklich vor eurem Artikel jetzt das Thema Seegras überhaupt nicht auf dem Schirm, was den Klimaschutz betrifft. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen zusammenfassend nach allem, was wir jetzt gehört haben, sagen, wie sind denn so die Zukunftsaussichten für die Seegraswiesen und wie groß ist vielleicht auch das Potenzial, wo stecken noch Hürden und so weiter?
Also die Zukunftsaussichten sind tatsächlich sogar ganz gut, was natürlich erstmal die gute Botschaft ist. Denn die Forscher um Thorsten Reusch haben festgestellt und auch andere Meeresbiologen natürlich auch, sobald sich die Umweltbedingungen verbessern, kehrt das Seegras wieder zurück. Das Problem ist allerdings, alleine kehrt es sehr langsam wieder zurück, weil es sehr langsam wächst und es dauert seine Zeit. Und deswegen eben halt diese, ja, man könnte sagen, Entwicklungshilfe durch das Wiederaufforsten. Und was man auch festgestellt hat, dass Seegras wohl doch eine erstaunlich hohe Anpassungsfähigkeit hat. Und das ist schon erstaunlich, weil Seegras, ich hatte es ja am Anfang beschrieben, kann sich geschlechtlich über diese Wasserbestäubung vermehren. Diese Vermehrung spielt aber gar nicht so die große Rolle. Also Seegras vermehrt sich hauptsächlich über Ableger. Also das heißt über genetisch identische Klone. Und da Klone ja normalerweise genetisch identisch sind, sollte man erwarten, dass auch Evolutionsgeschwindigkeiten reduziert sind, weil eben halt weniger genetische Veränderungen stattfinden. Jetzt haben wir mal die Forscher um Thorsten Reusch herausgefunden, dass auch diese Klone, dass es da auch genetische Veränderungen gibt. Und das kann natürlich diese Anpassungsfähigkeit an neue Umweltbedingungen auch wieder fördern. Aber letztendlich, alles hilft nichts, solange nicht der Umweltschutz besser wird und vor allem der Klimaschutz. Und vielleicht nochmal, weil du hast selber gesagt, du hast vorher davon noch nie gehört, letztendlich, es geht auch hier nicht um ein paar Unterwasserpflanzen, sondern es geht letztendlich um uns. Wenn man sich also das anschaut, was eben mal Klimaveränderungen schon anrichten, also jetzt die Stürme in Karibik und Pazifik oder das Hochwasser in der Ahr, was anscheinend schon wieder vergessen worden ist. Ich finde es erschreckend, wie gering die Bedeutung von Klimaschutz, welche geringe Bedeutung dem zugesprochen wird. Das scheint also irgendwie aus dem Fokus zu raten. Die Weltklimakonferenz, es interessiert kaum noch jemanden. Aber es, wie gesagt, es geht um uns. Und Seegras kann hier tatsächlich einen wichtigen Beitrag leisten.
Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann empfehle ich euch unbedingt, den Artikel bei Spektrum zu lesen. Und Andreas, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Gerne.
Das war's von uns für diese Woche vom Spektrum-Podcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Seid doch gern auch kommende Woche wieder dabei. Wie immer, am Freitag gibt's dann eine neue Folge von uns. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr kommentiert, bewertet und teilt. Das hilft uns immer sehr. Auch dafür vielen, vielen Dank. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.